Hallo und herzlich willkommen zu unserer Cannstatt Study Hour, heute mit einem besonderen Thema Bilder der Einheit. Wir studieren die Lektion zur Vorbereitung auf Sabbat, den 10. November. Und am Anfang würde ich gerne mit euch beten. Allmächtiger Vater, wir wollen dich loben und preisen für deine große Liebe zu uns und für uns. Ich bitte dir, dass du uns heute segnest, wenn wir dieses besondere Thema studieren zusammen. Die Einheit. Danke, dass du uns liebst. Bitte hilf uns, dass wir immer näher zu dir kommen und deinen Charakter widerspiegeln. Wir brauchen deinen Heiligen Geist, um das alles, was wir lernen werden, auch wirklich umzusetzen nach deinem Willen. Im Namen Jesu Christi bete ich das. Amen. Es ist sehr schön, dass in der Bibel es viele Symbole und Gleichnisse gibt, die über die Einheit sprechen. Und es ist ganz wichtig für uns, die Einheit, weil wir im Auftrag Gottes diese der Welt zeigen sollen. Und heute werden wir die Bilder auf drei Ebenen betrachten. Und zwar zuerst die Beziehung der Mitglieder untereinander und dann Punkt Nummer zwei, die Beziehung der Gemeinde zu der Umgebung und die Beziehung der Gemeinde zu Gott. Lass uns zusammen in 5. Mose Kapitel 4, Vers 20 lesen. Euch aber hat der Herr angenommen und aus dem eisernen Ofen aus Ägypten geführt, dass ihr sein Erbvolk sein solltet, wie es euch der Fall ist. So, woher erkennen wir, dass wir Erbvolk Gottes sind? Gott hat uns aus der Sklaverei der Sünde befreit, aus Ägypten. Fühlen wir uns erlöst von Gott? Hier steht auch in diesem Weg, er hat uns angenommen und wir gehören ihm. Gehörst du dem Herrn? Sieht das bei dir, so wie wenn zwei Menschen zusammen sind oder verheiratet sind. Man sieht, sie gehören zusammen. Der eine spricht immer über den anderen, man hilft sich miteinander, man hat so eine enge Beziehung zueinander. Aber lass uns weiterlesen in 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugend dessen verkündiget, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Was bedeutet praktisch, ein auserwähltes Geschlecht zu sein, ein königliches Priestertum zu sein? Zuerst, Gottes Kinder haben einen besonderen Kennzeichen. Sie sind völlig mit dem ganzen Herzen dabei und sie dienen Gott und sie dienen den Nächsten. Und in der Bibel finden wir auch ganz oft, zum Beispiel in 5. Mose Kapitel 10, Vers 8, in 5. Mose 18, 7, in 2. Chroniker 29 und so weiter, dass die Priester das Vorrecht hatten, vor Gott zu stehen. Und das dürfen wir auch. Sind wir vor Gott? Stehen wir jeden Tag im Gebet vor seinem Thron? Genießen wir seine Gegenwart? Verstehen wir, was er uns zu sagen hat. Aber dieser Begriff des Priestertums im Alten Testament ist es auch eine Berufung, eine Anstellung. Und was musste damals der Priester machen? Er war da, dem Volk Israel Zugang zu Gott zu erleichtern und irgendwie diese Gemeinschaft zu Gott zu helfen, dem Volk zu helfen, diese Gemeinschaft mit Gott zu haben. Jetzt aber bedeutet das für uns nicht, dass wir die Ehre beanspruchen müssen. Eigentlich es ist nicht so, wie in manchen Denominationen oder Kirche manchmal passiert, dass die Priester der einzige Weg sind, um die Vergebung der Sünde zum Beispiel zu bekommen. Jesus Christus ist der einzige Weg und durch ihn dürfen wir zum Vater und die Vergebung der Sünde bekommen. Nur wir dürfen unseren Mitmenschen helfen, Jesus Christus zu finden. Aber lasst uns weiterlesen, was bedeutet, Volk Gottes zu sein. Und lass uns zusammen in 2. Mose, Kapitel 19, Vers 5 und 6 anschauen. Da steht: Werdet ihr nun meine Stimme Gehör schenken und gehorchen und meinen Bund bewahren, so sollt ihr vor alle Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde ist mein. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. So, hier gibt es 3 wichtige Punkte, die wir betrachten sollen, wenn wir ein Volk vor aller Völker sein sollen, wollen, die Gott bezeugen. Und zwar, wie da steht, die Stimme Gottes gehören und gehorchen. Und 3. Punkt ist, einen Bund mit Gott zu machen. Hören wir die Stimme Gottes? Was bedeutet, die Stimme Gottes zu hören? Und vor allem, was sagt sie uns? Jetzt, Ellen White spricht auch sehr oft darüber. Und ich wollte euch 4 besondere Punkte, die Ellen White darüber schreibt, in Testimony for the Church. Zuerst in Band 6, Seite 393, da steht, die Bibel ist ebenso sehr Gottes Stimme, die zu uns spricht, wie wenn wir sie mit unseren Ohren hören könnten. Also Punkt Nummer 1, die Bibel ist die Stimme Gottes. Und aus dem gleichen Buch, Band 5, Seite 163, der Ruf der Pflicht ist Gottes Stimme. Was bedeutet das jedes Mal, wo ich denke, vielleicht muss ich das und das erledigen, vielleicht muss ich diese Schwester anrufen, vielleicht muss ich mir Mission machen. Dieser Ruf der Pflicht ist Gottes Stimme. Interessant, oder? Und nochmal, Testimony for the Church 520. Das Gewissen ist die Stimme Gottes. Jedes Mal, wo wir im Herzen spüren, ich muss das nicht mehr tun, ich soll nicht lügen, dieses Verhalten ist nicht gut nach Gottes Wille. Das ist die Stimme Gottes. Und dazu am Ende in Testimony for the Church, Band 5, Seite 512, da steht: Ein anderer Weg, auf dem Gottes Stimmen vernehmbar ist, ist das Mahnen seines Heiligen Geistes. Der Heilige Geist spricht zu uns auf verschiedene Art und Weisen. Sicher durch die Propheten zum Beispiel, der direkt vor Gott, von Gott diese Botschaft bekommen, um das uns teilen zum Beispiel. Und durch andere Menschen. Durch die Bibel haben wir schon gesehen. Also der Heilige Geist hat auch mit uns viel zu teilen. Und wie und wann passiert das? In dem gleichen Buch steht auch, dass nur wenn wir ganz stille sind, dann kann Gott zu uns sprechen. Und lasst uns, Geschwister, vornehmen, wirklich jeden Tag Zeit zu haben und diese besondere Gemeinschaft mit Gott zu haben, um seinen Willen zu verstehen und umzusetzen. Dazu steht auch da aber, dass wir auch gehorchen sollen. Was nutzt denn, wenn wir nur hören? Und hier noch ein interessantes Zitat von Ellen White aus der Schatzkammer der Zeugnisse, Band 1, 241.2. Die Adventisten sollen hier auf Erde Vertreter des göttlichen Wesens sein. Doch jeder Sünde trennt sie von Gott und entehrt in gewisser Hinsicht seinen Namen, weil dadurch den Feinden seines Heiligen Geistes Gelegenheit gegeben werde, sein Werk und sein Volk zu schmähen. Ist das nicht interessant? Und noch dazu, in dem gleichen Kapitel, die Kinder Gottes, die mit dem Gesetz des Herrn auf Kriegsfuß stehen und es als besonderes Verdienst betrachten, die spöttischsten und gehässigsten Dinge zu reden, zu schreiben, zu tun und diesem Gesetz Ehre, nicht Achtung zu zeigen, mögen ein begeisterndes Bekenntnis ihre Liebe zu Gott ablegen und zweifellos auch hinein einigen religiösen Eifer besitzen. Aber sie sehen so aus wie die jüdischen Hohepriester und Älteste. Dennoch wird am Tag des Herrn die Majestät des Himmels von diesem Volk sagen, zu leicht gefunden. Ist es nicht eine starke Mahnung für uns? Wir sollen aufpassen, nicht nur zu zeigen, dass wir Gott lieben, sondern wirklich unseres Herzens zu verändern. Weil das möchte Gott. Er möchte uns befreien von der Sünde und uns heiligen, damit wir endlich wirklich vor Gottes Thron stehen können. Dazu ganz wichtig ist, eine Eigenschaft des Volkes Gottes ist, der Bund zu bewahren. Was bedeutet, diesen Bund zu bewahren? Sicher durch unsere Bekehrung, durch die Taufe, wir schließen einen Bund mit Gott. Und wie in Jeremia 33 steht, Gott möchte, dass diesen Bund, der aus Gesetze steht, und das ist das ganze Gesetz, in unseren Herzen hineingeschrieben wird. Und in unserem Sinne will Gott das Gesetz schreiben. Aber Ellen White auf diesen Punkt schreibt, dass es noch mehr geht. Es geht noch mehr um den Kern des Bundes. Und dieser Kern des Bundes ist für unsere Zeit sehr, sehr wichtig. Vor allem für die Endzeit, die wir erleben. Sie sagt, wir haben uns durch einen feierlichen Bund verpflichtet, dem Gott und ihm allein zu dienen. Sie zitiert dann 2. Mose 31, Versen 13, 16, 17, wo Gott sagt, beobachtet nur ja meine Sabbate, denn sie sind das Zeichen zwischen mir und euch für alle eure Geschlechter, damit man wisse, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Das ist ein ewiger Bund, das ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels. Bezeichnet das uns als Gottes Volk? Es ist ein Unterscheidungsmerkmal, die wir in Ehren trachten sollen, vor allem am Ende der Zeit. Das ganze Gesetz ist das Charakter, der Charakter Gottes. Und wir wollen hochhalten mit unserem ganzen Herzen. Der eine oder der andere könnte aber sein, aber vielleicht ist es dieses Volk heutzutage doch reell. Gibt es wirklich ein Land, der Gott bezeugen kann und es als heiliges Volk quasi zu sehen ist. Wenn wir wirklich darüber nachdenken, ist es sehr schwierig, sowas zu finden. Alle Nationen und Völkergruppen haben gegen Gott gesündigt. Und natürlich, Gott hatte quasi in der Herausbildung eines Volkes, ein Volk Gottes am Anfang, ein Akt der Liebe gemacht, damit wir durch das Nachkommen Abrahams seinen Charakter erkennen und die ganze Welt von Gott erfahren kann. Nun haben leider die Juden mit der Zeit den Messias verachtet und nicht angenommen, sondern abgelehnt. Vor Pilatus haben sie geschrien, kreuzige ihn. Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder, Matthäus 27, 25. Und das ist in der Tat passiert dann, mit der Zerstörung Jerusalem und des Tempels im Jahr 70 nach Christus. Aber diese besondere Eigenschaften, eine besondere Kontinuität gibt es doch von dem Volk Israel. Wenn wir denken schon von Adam an, die ganzen Patriarchen, Noah und dann Abraham und die Gemeinde, die erste Gemeinde und die viele Christen, die verfolgt wurden und die Märtyrer. Gott hatte immer bis zur heutigen Zeit sein Volk, der das Gesetz wirklich gehalten hat. Aber wie wir gelesen haben in Petrus, 1. Petrus 2,9, steht, damit ihr die Tugend dessen verkündiget, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Welche sind diese Tugend, diese Eigenschaften Gottes? Und die Bibel sagt, der ist barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn, von großer Gnade und Treue. Und das ist ein Vorrecht für uns und das ist eine Verantwortung. Wir dürfen Gottes Charakter widerspiegeln. Dazu, die Bibel benutzt ein interessantes Bild für die Gemeinde, und zwar das Haus Gottes. Und darüber wollen wir ein bisschen lesen, die Versen, die in 1. Petrus Kapitel 2 stehen, Versen 4 und 5. Da ihr zu ihm gekommen seid, als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und köstlich ist, so lasset euch ihr euch nun aufbauen als lebendige Steine zum geistlichen Hause, zum heiligen Priestertum, um geistliche Opfer zu opfern, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Und dann dazu in Epheser 2, da werden wir die Versen 19 bis 22 lesen. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes ausgenossen. Auferbaut auf die Grundlagen der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selber der Eckstein ist, in welche der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchen auch ihr miterbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. So hier Paulus spricht nicht nur über das Haus als Gebäude, der ein dynamisches Haus ist, weil hier steht, dass es sogar wächst, wie wir gerade gelesen haben, sondern er spricht auch über die Gemeinschaft, die Leute, die Wohnung in einem Haus. Aber lasst uns ein bisschen betrachten, was bedeutet, Glieder der Gemeinde zu sein und lebendige Steine zu sein. Es ist interessant, dass wenn die Steine zusammen sind, dann werden sie zusammen quasi eingeklebt. Und das ist ein schönes Symbol für uns, dass wir näher aneinander sind. Wir haben verschiedene Beziehungen, die uns verbinden. Aber jeder Stein muss sich auch quasi schleifen lassen, damit es ganz genau passt in den Ort, wo er hingesetzt wird. Und das passiert auch, dass Gott unseren Charakter durch die Gemeinde, in der Gemeinde modifiziert und ein paar Kante schon wegmacht oder ein bisschen schleift. Und interessant ist es auch, dass diese Steine in verschiedene Orte des Haus sein können. Manche sind zum Beispiel an die Wände, manche in der Küche oder in der Garage oder manche in die Treppen oder den Schlafzimmer und so weiter. Und das bedeutet, dass wir verschiedene Rolle haben, verschiedene Aufgaben haben. Und zusammen, diese Steine bilden ein geschütztes Raum. Warum ist es so wichtig, diesen Raum zu schaffen? Dadurch, dahin würden wir die Verletzten, die Bedürfnisse einladen und dort werden sie Schutz und Erholung finden. Noch dazu die ganzen Steine, wenn wir darüber nachdenken, sie tragen zusammen eine Last, die ein Stein allein nicht tragen könnte, das ganze Dach und so weiter. Diese Last, die können quasi unsere Probleme sein und die Sünde, die wir auch, oder die Folge der Sünden, die wir erleben, wenn sie quasi aufgeteilt sind mit unseren Geschwistern, es ist viel besser träglicher. Und wenn wir denken, sogar ein ganzes Haus wird wertvoller. Natürlich ist ein Stein schon sehr, sehr wichtig. Aber könnt ihr euch vorstellen, wenn man ein schönes Haus hat mit angeordneten Räumen, der Wert von diesem Haus ist definitiv noch höher als ein einziger Stein. Und die Bibel sagt ganz deutlich, was ist der Hauptpunkt in dem ganzen Haus. Und zwar, der Eckstein ist Christus. Damit das Gebäude stabil bleibt, wir brauchen ein starkes Fundament. Ohne dieses Fundament, der Christus ist, die Gemeinde würde gar nicht existieren. Nicht nur das, die Bibel sagt nicht nur, dass Christus quasi der Fels ist, wie zum Beispiel in 1. Korinther 10, Vers 4, oder auch wenn wir denken an Daniel, dass dieser Fels quasi das Ganze in Daniel 2 bei dem Nebukadnezar in seinem Traum Eisen, Ton, Herz, Silber, Gold zerstört und daraus kommt ein großer Berg und das ist ein Symbol für das Reich Gottes. Die Bibel sagt auch, dass dieser Fels ist wichtig für das Aufbauen. In Matthäus 7 lesen wir die Versen 24 und 25, dass Jesus selbst spricht und sagt, der, der meine Worte hört und sie tut, ist einem klugen Manne zu vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und was passiert danach? Klar, kommen Wasserströme, kommen Winter und so weiter, aber dieses Haus kann nicht fallen, weil es auf dem Felsen gegründet ist. Stützen wir uns auf dem Fels, der Jesus Christus ist? Wie gesagt, haben wir auch gerade erwähnt, dass Paulus hier spricht auch von der Wohnung, von der Gemeinschaft. Und hier in Epheser 9, Vers 19 stand auch, dass wir Gottes Hausgenossen sind, so wie eine Familie, wo eigentlich keinen Zweifel sein sollte, keine Lüge, keine Unglaube, ansonsten kann diese Familie nicht glücklich sein. Und gerade darüber ermutigt uns Paulus in Epheser 4, die Verse 1 bis 6, wo er wirklich mit die Menschen, die Geschwister ermutigt und sagt, ihr sollt zusammen sein mit alle Demut und Sanftmut, mit Geduld. Vertraget einen den anderen in der Liebe und sei fleißig. Haltet die Einheit, die Einigkeit, Entschuldigung, im Geiste durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, auf allerlei Hoffnung eure Berufung, ein Herr, ein Glauben, eine Taufe, ein Gott, ein Vater unser aller und so weiter. Ist es nicht wunderschön, dieses Bild von dieser göttlichen Familie? Manche von uns haben vielleicht nicht diesen Glück gehabt, wirklich eine liebevolle Familie zu haben, wo Ermutigung und Geduld herrscht und Loyalität. Deshalb lasst uns wenigstens in der Gemeinde das erleben, weil Gott, Jesus Christus, das Zentrum ist. Wir sind in der Tat alle verwandt, aber nicht nur, weil wir alle von Adam quasi kommen, sondern auch durch diese Wiedergeburt, durch die Bekehrung. Wir werden zu einer engen Familie, die gleiche Erfahrungen macht oder gemacht hat. Und das verbindet uns ganz stark. Und wir haben ein einziges Ziel, ein gemeinsames Programm. Und unser Programm ist Jesus Christus und nichts anderes. Dazu sagt auch die Bibel, dass wir so wie ein Tempel des Heiligen Geistes sind. In verschiedener Art und Weise sagt sie das. Aber einmal, Paulus spricht darüber in 1. Korinther 6 und da die Versen 19 und 20. Und hier spricht Paulus über den Körper, unseren Körper. Oder wisst ihr nicht, dass eure Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, welchen ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst angehöret? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlichet Gott mit eurem Glauben, mit eurem Leibe. So, hier sehen wir ja, dass es fängt ganz persönlich an. Und wir können nicht allein es schaffen, ein Tempel zu sein, so rein zu werden vor Gott, weil wir voller Sünde sind. Gott möchte das in uns machen. Aber er zwingt uns nicht. Wie wir lesen in Offenbarung 3, Vers 20, Jesus sagt, ich bin an der Tür und klopfe an. Und nur wenn wir diese Tür öffnen, dann kann er hineinkommen und mit uns sein. Interessant ist darüber ein Zitat von Ellen White von The Review and Herald von dem 25. Oktober 1892. Sie schreibt, ein Mensch kann sich nicht selbst zu einer Behausung des Geistes Gottes umbauen. Wenn der menschliche Wille nicht mit dem Wille Gottes kooperiert, kann der Herr nichts für ihn tun. Er schafft die Meisterwerke und dennoch muss das menschliche Werkzeug mit dem göttlichen Meister zusammenarbeiten. Andernfalls kann das himmlische Gebäude nicht vollendet werden. Alle Macht kommt von Gott und alle Ehre gebührt ihm. Und dennoch liegt die ganze Verantwortung bei den Menschen. Denn ohne eine Kooperation kann Gott nichts tun. Es ist eine starke Verantwortung, die wir haben. Es ist unsere Entscheidung, ob wir zum Gottestempel uns umbauen lassen oder nicht. Aber Paulus spricht auch in einer anderen Stelle über die Gemeinde als Tempel. Und das steht in 1. Korinther 3, 16 und 17 ganz ähnlich. Er schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Interessant ist noch, was über dieses Bild oder Gebäude Paulus schreibt. Ich lese auch in 1. Korinther 3, die Versen 11 und 13. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grunde baute, Gold, Silber, edle Steine, und dann sagt er Holz, Heu, Stroh, so wird eines jeglicher Weg offenbart werden. Der Tag wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und welcher Leich eines jeglichen Wegs sein, wird das Feuer bewähren. Warum ist es so wichtig, was hier Paulus sagte? Es gibt verschiedene Materialien, wie wir bauen. Und hier spricht er vor allem über dieses Tempel der Gemeinde. Mit welchem Material baust du, baue ich? Mit Gold, mit Silberstein oder mit Holz und Heu? Das bedeutet, was ist die Qualität der Sache, die du in die Gemeinde anbringst? Die Qualität deiner, es kann quasi zum Beispiel Zeit sein. Wie viel Zeit bringst du in die Gemeinden hinein oder deine Talenten und so weiter? Alles wird am Ende der Zeiten offenbart sein. Natürlich werden wir in diesem Aufbau der Gemeinden sicher Hindernisse haben. Und wie wir wissen, wie wir auch studiert haben, die Apostel damals hatten auch viele Hindernisse in der Frühgemeinde. Und zum Beispiel gab es verschiedene Feinde, die gegen sie waren. Es gab Fanatismus, es gab Verurteil, es gab Hass. Und heutzutage müssen wir auch kämpfen. Ich habe mich wirklich die Frage gestellt, warum gibt es immer Probleme in alle Gruppen, in alle Gemeinden? Satan hat ganz viel Interesse daran, dass wir doch nicht zusammenbleiben, dass wir auseinandergehen, weil er weiß, zusammen sind wir stark. Wir können natürlich Probleme von außen bekommen, Verfolgungen oder Irrlehren. Und in dem Punkt musste ich sehr an Nehemia denken. Und damals, als quasi er aufgefordert hat, das Volk nochmal Jerusalem aufzubauen, steht in Nehemia 4, Vers 11, die da Last trugen, arbeitete so, mit einer Hand taten sie die Arbeit, und mit den anderen Hand hielten sie die Waffen. Das heißt, auch wenn wir arbeiten für Gott, wir müssen immer bereit sein, gegen Satan zu kämpfen mit der Gerüstung Gottes. Wir wissen das schon und wir müssen bereit sein. Aber Probleme können auch von innen kommen, von der Gemeinde selbst. Es gibt Spaltungen, es kann Neid sein, es kann Eifersucht sein. Und hier diese Gegenwart Gottes kann nicht bleiben in seinem Tempel, wenn solche Probleme in der Gemeinde bleiben. So wollen wir, was Paulus uns empfiehlt, annehmen in Philipper 2, Vers 3 und 4, der sagt, nichts tut aus Parteigeist oder eitler Ruhmsucht, sondern durch Demut einen den anderen höher achten als sich selbst. Indem jeder nicht nur das Seine ins Auge fasst, sondern auch das des anderen. Es ist nicht wunderschön, wenn in der Gemeinde Demut herrscht und die eine den anderen zum Beispiel mehr als sich selbst achtet. So werden wir wirklich Gottes Gemeinde sein. Aber wir kommen jetzt zum ein anderes schönes Bild oder Gleichnis in der Bibel. Und zwar, die Bibel beschreibt die Gemeinde wie einen Körper. Lass uns zusammen lesen in 1. Korinther 12. Ab Vers 12 bis 17 erstmal. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, wie wohl ihre Fehler sind, doch nur einen Leib bilden, also auch Christus. Denn wir wurden alle in einem Geist zu einem Leibe getauft, seien wir Juden oder Griechen, Knechten oder Frauen, Freie, und wurden alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern vielen. Wenn der Fuß spreche, bin ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zu dem Leib. So gehört ja deswegen nicht weniger dazu. Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, so gehört es deswegen nicht weniger dazu. Wäre der Leib, der ganze Leib Auge, so wo bliebe das Gehör? Wäre er ganz Ohr, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelnen von ihnen so am Leib gesetzt, wie er gewollt hat. Vers 21, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bedarfe deine Hilfe nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich bedarf eure nicht. So lassen wir zusammen betrachten. Hier steht, dass der Körper eine Einheit ist. Und in der Tat, er besteht aus verschiedenen Teilen. Und jeder Teil hat eine besondere Funktion, hat eine besondere Verantwortung. Und wenn diese Teile vollkommen sind, dann kann der Leib Christi vollkommen sein. Und das sind wir. In 1. Korinther 12 steht, dass wir verschiedene Gaben bekommen haben. Es gibt Propheten, es gibt Prediger, es gibt Leute, die anderen heilen, es gibt die, die die Gabe der Sprachen haben und so weiter und so fort. Deshalb, wir sind unterschiedlich. Aber Einheit und Verschiedenheit sind nicht im Gegenspruch, sondern sie ergänzen sich. Das ist wirklich ein sehr aktuelles Thema. Lass uns auch, wie unseren Präsident Ted Wilson in diesen letzten Zeiten bei der Generalkonferenz uns ermutigt hat, lass uns beten, lass uns Ordnung und Struktur haben, lass uns zusammenbleiben in der Einheit, so wie Gott es möchte. Klar, in den letzten Jahrzehnten ist unsere Gemeinde der siebenten Tag Adventisten rasant gewachsen und es gibt ganz viele unterschiedliche Kulturen, es gibt ganz viele Hintergründe, aber alles, das Einzige, was uns wirklich zusammenbindet, ist Jesus Christus. Und durch den Heiligen Geist finden wir in Gott so eine große Kraft. Alle sind gleich vor der Kreuzung, am Fuße des Kreuzes. Wir sind alle gleich, egal woher wir kommen, egal wie wir sind. Aber Selbstsucht führt zum Tod. Lass uns kurz betrachten, wie die Organe ungefähr funktionieren. Kein Organ des Körpers könnte sagen, jetzt will ich eigentlich nur für mich arbeiten. Den anderen will ich nicht dienen. Zum Beispiel, wenn das Herz plötzlich fängt an zu sagen, ich will nicht mehr das Blut weiterleiten, im Kopf oder in der Hand. Nicht nur der Kopf oder die Hand würde sterben, sondern das Herz selbst, weil seine Aufgabe ist zu pumpen. Das hält das Herz am Leben. Es steckt sogar das Herz selbst, so zu funktionieren, diese Kraft. Und diese Aufgabe des Herzens ist so wichtig. Das Blut muss durchdrängen durch die ganze Gewebe. Und wenn wir denken an das Blut führt in dem Körper Sauerstoff, Nahrung, ist auch Teil des Abwehrs für unsere Organe und sogar sorgt dafür, dass alle Abfallstoffe quasi abgeräumt werden. Und in dieser Art und Weise, genauso wie das Blut, muss die Liebe Gottes den ganzen Körper durchdringen und verbinden. Wir denken auch, in der Bibel ist das Blut ein Symbol der Liebe Gottes, weil wir benutzen das auch bei Abendmahl. Es ist das Symbol des Opfers Jesus Christus. Er hat seine Liebe gezeigt, indem er für uns gestorben ist am Kreuz und auferstanden ist. Das ist, was uns bindet, die Liebe. Und wenn wir schon in dem Kontext sind, ich möchte gerne mit euch den Kapitel lesen, der für mich so ein bisschen die Anatomie der Liebe ist. Und das ist 1. Korinther 13. Lasst uns die Versen 4 bis 7 lesen. Die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe beneidet nicht, sie prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber in der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und das ist eine meiner Lieblingsversen über die Liebe. Und lass uns diese Liebe bewahren und von Gott bekommen. Das ist, was unseren Leib verbinden kann. 1. Korinther 12, kommen wir zurück zum Paulus. Ab Vers 22, die Beschreibung des Leibes. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Vers 23 bis 27. Und die wir für weniger ehrbar am Leibe halten, die umgeben wir mit desto größerer Ehre. Und die uns übel anstehen, die schmückt man am meisten. Denn die uns wohlstehen, bedürfen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem dürftigeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leibe gebe, sondern die Glieder gleichmäßig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden auch Glieder mit, alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit ihm. Ihr seid Christi Leib und jedes in seinem Teil Glieder. Es ist so interessant zu lesen, diesen Versen. Hier spricht über diese weniger würdigen Glieder, die vielleicht auch manchmal wir so betrachten. Manche Glieder der Gemeinde, die wir denken, sie sind in der Tat anders oder geschwächt und so weiter. Die Bibel sagt aber, dass sie sogar notwendig sind und sie sind hochzuschätzen. Aber manchmal bedeutet das auch, dass wir uns miteinander unterstützen sollen und sogar quasi entschuldigen sollen, den Schuld den anderen decken und vergeben. Das ist, was dieses Miteinander helfen von den verschiedenen Gliedern und Schützen bedeuten kann. Dazu steht auch, dass wenn ein Glied schwach ist oder krank ist, das ganze Leib leidet. Und das ist wirklich so. Mir ist es auch persönlich passiert, wenn, als mein Fuß verletzt war, es war schwer für den ganzen Körper, sich zu bewegen. Das war ein Leid für den ganzen Körper. Was machen wir, wenn unsere Bruder, unsere Schwester Probleme hat? Wollen wir nicht ihm helfen? Wollen wir zusammen trotzdem bewegen, dass der Körper sich trotzdem bewegt? Lassen wir diesen Glied, zum Beispiel der Fuß, Ausruhe und dann werden wir sehen, wenn wir dem Ruhe geschenkt haben. Und das bedeutet vielleicht für die anderen Glieder ein bisschen mehr zu arbeiten. Am Ende kann dieser Glied sich so erholen, dass nochmal eine Stützung für das ganze Körper, für den ganzen Körper werden kann. Und die anderen profitieren auch davon, wenn wir unsere Mitglieder, unsere Geschwister helfen. Obwohl es am Anfang sieht quasi, dass wir was verlieren, dass wir mehr Zeit benutzen müssen, mehr Geld vielleicht investieren müssen. Dazu wollte ich gerne mit euch ein Zitat von Ellen White, The Ministry of Healing, also in der Weg der Gesundheit ist es geschrieben, 251. Ellen White beschreibt, was ganz gut und wichtig ist für die Gesundheit des Leibes. Jetzt hier spricht sie über das echte Leib, aber ich möchte das beziehen auch auf die Gemeinde. Sie sagt, nichts ist der Gesundheit von Körper und Seele förderlicher als ein Geist der Dankbarkeit und des Lobens. Wir sollen es uns zu feste Pflicht machen, der Schwermut und Gedanken und Gefühlen der Unzufriedenheit zu widerstehen. Das ist ebenso sehr eine Pflicht wie das Gebet. Was ist das Geheimnis der Gesundheit? Hier steht, einen Geist der Dankbarkeit haben, des Lobens, gegenseitig und auch zu Gott natürlich. Und es ist unsere Pflicht, nicht die Gefühle der Unzufriedenheit zu erhoben, zu betrachten, sondern beten, beten, beten. Und dazu kommen wir zu den Kopf zu den Haupt dieses Körpers. In Epheser 5, Vers 23 sowie in Kolosser 1, Vers 18 steht, dass Jesus Christus ist der Haupt der Gemeinde. Warum ist es so wichtig? In Schatzkammer der Zeugnisse 1, 87.3, Ellen White sagt, dass die Spiritisten den Einfluss des Hauptes missachten und glauben, dass alle Glieder des Leibes selbstständig handeln können und dass sie durch festgefügte Gesetze in einen fortschreitenden Zustand der Vollkommenheit geführt werden. Es ist so gefährlich. Und dazu immer in dem gleichen Buch, Tausende setzen das Haupt beiseite und handeln ohne Christus. Ein anderer regiert ihren Leib, Satan. Wenn Jesus Christus nicht unser Körper, die Gemeinde führt, dann wird eine andere Person das machen. Und das ist der Feind. Das kann so gefährlich sein. Aber noch was Interessantes, dieses Bild des Körpers erinnert uns, dass der Körper braucht auch Nahrung. Welche Nahrung haben wir? Wir haben vor allem als Basis, sagen wir, Brot und Wasser. Und wie ist es interessant, dass der ganze Körper, die verschiedenen Organe, obwohl sie unterschiedlich sind und miteinander sich helfen können, von der gleichen Nahrung ernährt werden. Die Bibel ist das Brot. Das Brot ist das Wort Gottes. Das ist geschrieben in Matthäus 4, Vers 44. Und das Wasser, was ist das Wasser? Ein Symbol für was? Wer dann später nachschlagen möchte, in Johannes 7, Vers 38, 39 steht, dass das Wasser ein Symbol der Heilige Geist ist. Und nur dadurch können wir uns wirklich ernähren von Gott, leben, mit ihm zusammen verbunden sein. Jetzt haben wir ein bisschen über zwei Ebenen quasi gesprochen und vertieft auch die Beziehung der Mitglieder miteinander, die sich miteinander helfen und stärken. Und dann die Beziehung der Gemeinde zu ihrer Umgebung. Jetzt wollen wir ganz kurz zu dem dritten Punkt kommen, die Beziehung der Gemeinde zu Gott. Schon der Psalmist, der ganz berühmte Psalm 23, hatte geschrieben, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dazu, wenn wir in Ezechiel lesen, der Heilige Geist hatte diesen Prophet inspiriert und Kapitel 34, Vers 23 ist geschrieben, ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll. Vers 16, ich will das Verlorenen wieder suchen, das Verirrten zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Ezechiel 34, 25. Ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und alle bösen Tiere aus den Landen ausrotten. 31. Vers 31. Sie sollen sicher wohnen und niemand soll sie schrecken. Ja, ihr sollt mein Herde sein. Interessant genug ist, dass Jesus Christus wandte diese Weissagungen auf sich. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Im Gegensatz zu den führenden Personen damals, die Juden. Und genau das finden wir in Johannes, Kapitel 10, 1 und 2. Jesus sagte, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Jetzt damals hatten die Pharisäer gar nicht erkannt, dass eigentlich diese Worte gegen sie gerichtet waren. Aber Jesus spricht weiter. In Johannes 10, Vers 9 und 10. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, der wird gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, dass er stehle, würge und umbringe. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Das ist auch für mich eine der allerschönsten Verheißungen, dieses Leben in volle Genüge von Gott zu bekommen. So, hier steht, dass Jesus die Tür ist zum Schafstall Gottes. Der ist der einzige Weg. Und eigentlich haben damals ganz viele andere Leute versucht, in diesen Schafstall Gottes hineinzukommen, aber durch andere Wege, die nicht Christus waren. Und die bezeichnet Jesus als Diebe und Räuber. In Ezechiel 43, Vers 4 spricht die Bibel über diese falschen Hirten. Das Schwache steckt er nicht und das Kranke heilt er nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verehrten holt er nicht zurück und das Verlorenen sucht er nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Das war die Situation damals von den Führern des Volk Israels. Aber Johannes 10, 1 und 2 schreibt, was Jesus noch sagte. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Wie kann es sein, dass Jesus Christus gleichzeitig die Tür ist und auch Hirte? Kann das sein? Es gibt ein interessantes Zitat von in dem Buch Das Leben Jesus, Seite 476, wo steht: Jesus tritt bei sich selbst ein und wird durch sein eigenes Opfer der Hirte der Schafe. Ist das nicht interessant? Durch diesen großen Opfer, das ist der Schlüssel, das ist ein Wunder, das ist ein Geheimnis. Jesus Christus schafft den Weg und ist da selber die Tür. Und durch das Opfer wird er unser Erlöser, unser Hirte, unser Hohepriester, der den Weg zum Vater wieder frei macht. Johannes 10, 4 und, 3 und 4. Dem tut der Türhüter auf. Und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie aus. Und wenn er alle sie, die seinen hat, hinausgelassen, geht er vor ihnen hin und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Jetzt, die Schafe sind ziemlich furchtsame Tiere und hilflos und sie brauchen wirklich einen Hirt, der sie führt und schützt draußen von den Räubern oder von den Raubtieren. Und der Hirt damals musste wirklich mit dem Leben kämpfen, ganz häufig gegen Löwen, gegen Bären, gegen Leuten. Interessant ist aber, dass der Hirte mag, wenn er die Schafe führen kann. Und er besorgt, dass sie in die Wälder kommen, in Weideplätze, dass sie in den Ufer an der Flüsse kommen. Und er schützt sie, er heilt wieder die Verletzte. Und sogar steht hier, er kennt jedes Schaf mit dem Namen. Es ist so eine wunderschöne Aussage von Gott. Das finden wir auch in Jesaja 43, Vers 1. Ich habe dich bei Namen gerufen, du bist meins. Jesaja 49, 16. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. So sehr liebt uns Gott. Der kennt unseren Namen. Er kennt uns persönlich, wo wir wohnen, was wir machen, was wir brauchen. Wir sind ein Sein. Und manchmal sendet er uns auch, seine Schafe zu finden in bestimmte Orte, in bestimmte Straßen, in bestimmten Häusern, um die alle zusammen zu sich zu holen. Und die kennen seine Stimme. Johannes 10, 5. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen von ihm. Denn sie kennen den fremden Stimme nicht. Wir haben schon über die Stimme Gottes gehört. Viele Methoden gibt es, um sie zu hören. Aber sicherlich durch die Bibel, dieser Ruf der Pflicht, das Gewissen, der Heilige Geist und viel mehr. Und Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimmen und ich kenne sie und sie folgen mir. Gott sucht alle Schafe, die auch in verschiedenen Herden sich befinden. Es kann sein aber, das ist auch interessant, dass verschiedene Herden manchmal zusammen in denselben Gehege gelandet oder in denselben Schafstall sein sollen. Und wisst ihr, welche ist eine gute Methode, um sie wieder auseinander zu trennen? Das ist natürlich unmöglich. Aber was man machen muss, das Einzige, ist, der Hirte vor der Tür zu stellen und er muss die Schafe rufen. Und dann automatisch werden die Schafe, die seine Stimme erkennen, ihm nachfolgen. Ist es nicht fantastisch, wie sehr liebt Gott uns? Ich meine, ein Hirte liebt schon seine Schafe, aber wir sind viel mehr, wir sind seine Kinder, wir sind Söhne, Tochter Gottes, wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne meinen und ich bin bekannt den meinen. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Johannes 10, 14, 15. Jetzt der eine oder der andere könnte aber sein, was ist aber mit den alle anderen, die nicht zu unserer Gemeinde gehören? Hat Gott sie vielleicht vergessen? Es ist sehr schön, dass die Bibel uns erinnert, dass Gott allmächtig ist und möchte so viele wie möglich retten. Johannes 10, 16 und 17 sagte, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle. Und auch diese muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und wird eine Herde und eine Hirte werden. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lassen und auf das ich es wieder nehmen. Wir müssen nicht denken, dass wir die Einzigen sind, die gerettet sind. Es gibt natürlich viele andere Kulturen, vielleicht viele andere Völker, Denominationen, viele andere Kirchen und Religionen. Aber es gibt treue Menschen, die Gottes Stimmen hören und ihm nachfolgen sollen. Und Jesus Christus hat genauso das Leben für sie gegeben, wie für jeden von uns, der vielleicht schon seit langem in der Gemeinde steht. Gott möchte, dass alle Schafe seine Stimme hören. Und das ist ein entscheidender Punkt für uns heute. Für unsere persönliche Beziehung zu Gott, aber auch für die Einheit, weil wenn wir die gleiche Botschaft von Gott bekommen, dann können wir zusammen stark sein, dann können wir in die Mission reingehen und Großes mit Gott wirken. Er möchte mit uns so viel machen, er hat für uns so viel Segen vorbereitet, aber häufig sind wir nicht bereit, das aufzufangen, weil wir nicht hören und verstehen, was er uns geben möchten und sagt in seine Stimme. So am Ende steht einfach nur eine einzige Frage, die vielleicht ganz wichtig ist. Hast du die Stimme Gottes gehört? Willst du sie nachfolgen? Hast du Zeit mit Gott verbracht, damit du verstehst, wohin führt der Weg? Jesus ist der Weg und das führt uns zu einer einzigen Herde. Möchtest du zu seinen Herden gehören? Lass uns zusammen beten. Allmächtiger Vater, wir möchten dich loben und preisen, dass du uns liebst. Und auch wenn wir wie Schafe manchmal verirrt sind und verloren gehen, du lässt alles und hast auch dein Thron, das ganze Universum verlassen, nur zu uns zu kommen, Mensch zu werden und uns wieder zu retten. Jesus Christus, danke für dein großes Opfer. Danke, dass du wieder auferstanden bist und dass du uns das Leben schenkst. Du hast aber gewollt, dass wir auch zusammenbleiben, dass wir als deine Kinder eine Einheit sein, weil damit sind wir stärker, damit können wir Großes wirken. Und du bist der Haupt, du bist der Hirte, du bist der Eckstein. Und wir wollen dich anbeten und in deinem Bund festbleiben. Du bist treu, Herr. Lass uns auch treu sein, dass wir nur dir nachfolgen und deine Stimme gehorchen. Reinige du uns, Herr, damit wir bereit sind, im Himmel einmal zu sein. Mit dir und mit allen unseren Geschwistern. Im Namen Jesu Christi. Amen.